Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Heute geht es um Finanzkriminalität und zwar in ganz großem Ausmaß und um die Frau, die sich wie keine zweite in den Verästelungen des Cum-Ex-Skandals auskennt. Banken und Investoren ließen sich ja Steuern vom Staat zurückerstatten, die sie nie bezahlt hatten. Und Anne Brohr-Hilker ist die Oberstaatsanwältin, die einige dieser Fälle aufklären, viel Geld zurückholen konnte und auch Strippenzieher ins Gefängnis bringen. Und trotzdem hat sie, und das war wirklich ein Knall, in diesem Frühjahr diese Arbeit niedergelegt, um Entlassung aus dem Beamtenverhältnis gebeten und ist nicht mehr Oberstaatsanwältin in Köln. Stattdessen arbeitet sie für die Bürgerbewegung Finanzwende. Warum? Auch darüber können wir in dieser Stunde sprechen. Ebenso über die Hintergründe dieses Finanzskandals und darüber, dass sich Wirtschaftsverbrechen offenbar immer wieder lohnen, vor allem dann, wenn sie groß genug sind. So ein bisschen Themeneinführung ist manchmal nötig. Herzlich willkommen, Frau Brohr-Hilker. Sehr schön, dass Sie da sind. Grüß Sie.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank.
Oberstaatsanwältin gewesen, jetzt bei Finanzwende. Hätten Sie unsere Einladung eigentlich vor einem halben Jahr angenommen?
Wahrscheinlich nicht, weil das nicht der Strategie von Behörden entspricht. Leider, wie ich sagen muss, sich zu erklären. Also da wäre es nicht üblich gewesen, dass man direkt mit der Presse spricht.
Nicht üblich gewesen oder verboten?
Also mir persönlich verboten, weil die Staatsanwaltschaft Köln hat einen Pressesprecher, der nach außen hin auftritt und das machen nicht die Sachbearbeiter als solche.
Der weiß aber nicht so viel von Cum-Ex.
Ja, das ist richtig, aber so sind Behörden organisiert und deswegen wäre das also vom halben Jahr so für mich nicht möglich gewesen.
Ich bin überhaupt nicht zufrieden damit, wie in Deutschland Finanzkriminalität verfolgt wird, sagte unser Gast Anne Brohr-Hilker im Frühjahr und schmiss hin. Dabei war sie diejenige, die Licht in den Cum-Ex-Finanzskandal gebracht hat, einzelne Täter und Strippenzieher vor Gericht und teilweise auch hinter Gitter brachte und die alle geführten Prozesse gewann. Das muss man erstmal hinkriegen in den Verästelungen so eines weitreichenden internationalen Skandals. Und sie hat hingeschmissen, ist inzwischen Geschäftsführerin von Finanzwende. Frau Brohr-Hilker, war das eine lang überlegte oder eine schnelle Entscheidung?
Also das war jedenfalls keine Entscheidung, die auf einem Impuls beruhte, sondern das ist natürlich schon etwas, was man sich längerfristig überlegt, ob man seinen Privilegien aus dem Berufsbeamtentum aufgibt. Ich habe mich aber dafür entschieden, weil ich es wirklich für wichtig halte, dass sich hier strukturell was ändert. Die Justiz ist im Bereich der Finanzkriminalität viel zu schwach aufgestellt, gerade in diesem Bereich, und steht einer riesen Finanzlobby gegenüber.
Unzufrieden, wie das in Deutschland verfolgt wird. Das heißt aber auch, Sie haben es ja jahrelang, wie soll ich sagen, ertragen. Hat irgendwas den letzten Tropfen dazu gegeben, dass Sie gesagt haben, mir reicht's?
Also zu innerdienstlichen Punkten darf ich nichts sagen. Da unterliege ich immer noch der dienstlichen Verschwiegenheitspflicht. Mhm. Was ich aber sagen kann, ist, was meine Motivation ist. Und meine Motivation ist eben weg von der Einzelfallbearbeitung, wie das eben die Rolle einer Staatsanwältin entspricht, hin dahin, dass sich die Strukturen deutschlandweit ändern. Mhm. In Köln ist es ja gelungen, einen funktionierenden Apparat aufzubauen. Wir haben ja unter Herrn Biesenbach, dem ehemaligen Justizminister, viel Personal bekommen. Und das ist ein gut funktionierender Bereich. Aber das gibt es eben auch nur bei der Staatsanwaltschaft Köln und sonst nirgendwo. Und das ist nicht ausreichend.
Seit dem 31. Mai sind Sie nicht mehr Beamtin, verlieren damit auch Privilegien, eine gute Pension. Das war schon ein Schnitt, oder?
Ja, das war natürlich von den Rahmenbedingungen her eine Umstellung. Aber ich bleibe ja der Thematik treu. Ich bin ja immer noch in dem gleichen Feld unterwegs. Und mir ist es auch immer noch wichtig, die Finanzkriminalität effektiv zu bekämpfen.
Aber was können Sie bei einer kleinen, tapferen Bürgerorganisation wie Finanzwende, was Sie vorher nicht konnten?
Finanzwende arbeitet ja völlig anders. Sie bezieht die Bürgerinnen und Bürger mit ein. Und das ist schon ein scharfes Schwert und kann auch eine schlagkräftige Organisation ausmachen, wenn die Öffentlichkeit mit einbezogen wird.
Aber Frau Brohr-Hilker, vorher konnten Sie handeln. Sie konnten anklagen, Sie konnten verhören, Sie konnten Täterding festmachen. All das können Sie nicht mehr. Ich glaube, nicht nur ich habe mich gefragt, wie viel Resignation in dieser Entscheidung steckt.
Also Resignation steckte da gar nicht drin, weil ich ja, wie gesagt, weiterhin in diesem Themenfeld arbeite und in Köln ja auch gut funktionierende Strukturen aufgebaut habe mit vielen engagierten jungen Kollegen, die da wirklich gut ermitteln und die Fälle auch zur Anklage bringen. Also der Bereich funktioniert ja. Wenn er weiterhin die Unterstützung bekommt, dann wird er auch weiterhin gut funktionieren können. Das heißt, es ist ja kein Entweder-Oder, sondern ich mache jetzt andere Dinge, aber dieser Apparat in Köln wird ja hoffentlich weiterhin so bestehen.
Aber vorher konnten Sie wirken durch Taten und jetzt vielleicht noch durch Worte.
Ja, aber ich glaube, dass Worte auch ein scharfes Schwert sind. Mhm. Denn diese Debatten finden ja gar nicht in der Öffentlichkeit statt. Die Behörden erklären sich nicht. Die Finanzlobby ist gut organisiert und beeinflusst auch und ist sehr gut darin, ihre Interessen zu vertreten. Und die Öffentlichkeit kriegt oft gar nicht mit, um was es da geht. Und dieses Feld dürfen wir nicht den angeblichen Experten überlassen.
Man kriegt es gar nicht mit. Frau Brohecker, wer sich richtig reinkniet in eine Sache, der hat Gegner. Der macht sich auch Feinde, auch im eigenen Haus. Am Wochenende gab es eine wirklich spektakuläre, eine ausführliche Recherche im Handelsblatt, die von ihrer Demontage spricht, wirklich Demontage. Wir werden noch ausführlicher darüber reden, wie dieser Cum-Ex-Skandal funktioniert hat oder wie er immer noch funktioniert, wie viel Geld floss und dass viele an einer restlosen Aufklärung vielleicht gar nicht so interessiert sind. Aber wenn so jetzt einzelne Vorgesetzte nachträglich an der Arbeit herumnölen, nix fix genug, so toll war sie gar nicht, Entmachtung stand auch im Raum. Wie lesen Sie sowas? Ich gehe davon aus, dass Sie das lesen.
Ja, aber dieses Kapitel ist für mich persönlich abgeschlossen. Ich schaue nach vorne. Ich finde diese Aufgabe, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was da eigentlich abgeht und was mit unserem Geld passiert, denn die Steuergelder sind ja unsere Gelder, das halte ich für ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und das ist auch mein Ziel, das in die Öffentlichkeit zu bringen und öffentliche Debatten anzuregen und dann mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürger auch für Veränderungen einzutreten, also für strukturelle Veränderungen. Das ist mein Ziel. Und es geht ja auch jetzt eigentlich gar nicht so sehr darum, wie ich persönlich unterstütze worden bin oder politische Rückendeckung hatte. Es geht darum, dass die Leute, die weiterhin an dem Thema arbeiten, das sind die Kollegen in Köln, ob die jetzt zukünftig politische Unterstützung und Rückendeckung erhalten. Das wird sich zeigen müssen.
Sie stehen immer noch unter einer bestimmten Schweigepflicht. Das akzeptiere ich natürlich. Wie lange gilt eigentlich Schweigepflicht für eine gewesene Beamtin?
Für immer.
Für immer. Das heißt, manche Dinge nehmen Sie mit ins Grab.
Ja, genau.
Jetzt seit 4 Wochen bei Finanzwende. Ich nehme an, Sie sind noch am Einarbeiten. Darf ich ganz schlicht fragen, wie geht es Ihnen?
Mir geht's gut, danke. Ich finde es sehr interessant und macht mir auch viel Freude.
Und was kann das Ziel sein? Sie können keine Gesetze machen. Sie können, wie gesagt, nicht anklagen. Was kann das Ziel sein von so einer kleinen, prominent besetzten Organisation wie Finanzwende? Was kann das Ziel sein jenseits von Erklären?
Das Ziel sind politische Veränderungen. Und wenn Politik nur einseitig beschallt wird, sag ich jetzt mal, durch die Finanzlobby. Und die haben wahnsinnig viele Ressourcen, das eben auch voranzutreiben, ihre Interessen durchzusetzen. Und da nichts von Seiten der Öffentlichkeit stattfindet, dann kommt es genau zu der Schräglage, die wir jetzt beobachten.
Einmal möchte ich noch auf den Wechsel zu sprechen kommen und dann lasse ich es sein, das verspreche ich Ihnen. Aber ich habe mich gefragt, wenn Anne Brohr-Hilker jetzt aufklärt statt anklagt, ob da nicht die Strippenzieher, die eine oder andere Bank, die profitiert hat, die möglicherweise noch profitiert, haben nicht die Leute, die viel Geld mit dem Betrug gemacht haben, jetzt die Sektkorken knallen lassen nach dem Motto, endlich ist die Frau weg?
Das kann sein, dass sie das gemacht haben, aber da, glaube ich, täuschen sie sich, weil in Köln ja eben dieser Apparat aufgebaut worden ist. Und das, ich kenne ja meine Kollegen, die sind hochmotiviert und sind auch wirklich gut.
Die sind bestimmt völlig begeistert, dass sie weggegangen sind, die Frau, die das am längsten und am intensivsten gemacht hat. Kann ich mir nicht vorstellen.
Also meine Kollegen waren natürlich traurig, dass ich gegangen bin, aber denen traue ich das zu, das eben auch weiterzuführen, wenn sie weiterhin auch Unterstützung bekommen.
Man stelle sich vor, die Bundesregierung könne in einem Haushalt über so 10 bis 30 Milliarden Euro mehr verfügen. Mit so viel Geld kann man schon allerhand machen. Das ist die Summe, die an Steuergeld fehlt, nach vorsichtigen oder auch großzügigen Schätzungen, weil sich Banken und Investoren Steuern erstatten ließen, die sie gar nicht bezahlt hatten. Das ist das Prinzip von Cum-Ex. Das ist komplex und je ausgiebiger man sich mit sowas beschäftigt, umso komplexer wird es. Anne Brohilker, unser Gast, hat das gemacht, kennt Cum-Ex wie sonst nur noch die Täter, hat versucht, dem auf die Spur zu kommen. Wie lange haben Sie eigentlich gebraucht, um für sich mit Ihren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen zu kapieren, was da läuft und wie das geht?
Also wie die Masche selbst funktioniert, das hat gar nicht so lange gedauert zu verstehen, weil das ist gar nicht so schwer. Das ist nämlich genauso wie die uns schon bekannten Umsatzsteuerkarusselle. Bei denen geht es um Warenkreisgeschäfte, hier geht es um Aktienkreisgeschäfte. Also es ist sehr ähnlich. Die Masche war jetzt nicht so schwer zu verstehen.
Zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo die Dividenden fließen, verkauft und kauft man so dermaßen schnell, dass jedem schwindelig wird und niemand mehr kapiert, wem es gehört wirklich.
Ja, es ist eigentlich noch viel einfacher. Es wird einmal im Kreis gehandelt. Es wird vorher abgesprochen, wer wann zu welchem Zeitpunkt die Aktie hat. Und dann wird das einmal so durch die Kanäle geschoben. Und dem Finanzamt sagt man natürlich da nichts von. Und stellt es dann so dar, dass man eigentlich nicht miteinander gesprochen hätte. Das weiß das Finanzamt also nicht, dass das alles abgesprochen ist und dass man das inszeniert hat. Es ist kein echter Handel, sondern inszenierter Handel.
Aber bis man jemandem dingfest machen konnte, das dauert. Und da waren sogar noch Prozesse möglich, nötig, bis das überhaupt ging. Also das ging ja über Jahre. Warum?
Also es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir diese Zusammenhänge so verstanden haben, weil das binden einem die Täter natürlich nicht auf die Nase, sondern die haben immer behauptet, es wäre alles ganz anders. Und diese Erkenntnis hatten wir dann von Insidern. Also wir hatten zum Glück mehrere Insider, die 10 Jahre lang bei internationalen Investmentbanken gearbeitet haben und die uns das ganz genau erklärt haben, wie sie es gemacht haben. Und die haben uns auch erklärt, dass das eben eine ganze Industrie ist, die darin arbeitet. Ursprünglich waren wir davon ausgegangen, dass es eine kleine Gruppe schwarzer Schafe ist. Und das war aber eine Fehlvorstellung, sondern es ist eine ganze Industrie.
Man wirft einen Stein ins Wasser und die Ringe ziehen immer weiter, die Kreise ziehen immer weiter bis in politische Etagen. Also was genau der damalige Bürgermeister von Hamburg, Olaf Scholz, nun genau wusste, weiß man nicht, weiß er wohl auch selber nicht oder sagt er, dass er es nicht weiß. Also man kommt da vom Hundertsten ins Tausendste.
Ja, also so unwahrscheinlich ist das gar nicht. Diese Industrie verdient da ein Wahnsinnsgeld mit und hat natürlich alles dafür getan, dass man sie dann auch in Ruhe lässt. Und dazu gehört dann eben auch Lobbyarbeit, also das Einwirken auf politische Entscheidungsträger. Mhm. Das macht die Branche. Und dann kommt das raus, was wir jetzt hier auch beobachtet haben. Wir haben alle davon nichts mitbekommen. Nur das Geld fehlt.
Was dann auch rauskam auf Ihre Initiative war zum Beispiel eine zeitgleiche Razzia bei, ich glaube, so an die 100 Banken international muss man logistisch überhaupt erstmal auf die Reihe kriegen. Ich habe mich gefragt, ganz schlicht, Frau Brohilker, wie ist das, wenn man als Staatsanwältin eine Bank durchsucht? Wie geht das?
Ja, das sollte eigentlich nicht anders ablaufen wie bei jedem anderen auch. Wenn man beim Drogendealer durchsucht, dann geht man auch in die Wohnung, macht jede Schublade auf und so haben wir das auch bei der Bank gehalten. Das ist allerdings nicht unbedingt üblich. Normalerweise werden Banken viel sanfter behandelt. Also so habe ich das auch am Anfang meiner Praxis erlebt bei Kollegen, dass man da eben nur nette Gespräche führt und dass sie einem dann regelmäßig sagen, hier ist nichts.
Was heißt nette Gespräche? Sie sollten doch vielleicht etwas weniger Steuern hinterziehen, oder wie?
Nö, man fragt dann, haben Sie was Böses gemacht? Und dann erwartungsgemäß kommt dann die Antwort, nee, überhaupt nicht. Und dann sind da so Verfahren schnell zu Ende. Und wir haben das eben anders gehalten. Also mein Anspruch war immer der, alle gleich zu behandeln. Also die Banken genauso zu behandeln wie jeden anderen auch. Und deswegen haben wir die auch mit großer Personalstärke durchsucht. Das waren dann oft über 100 Mann an Personal, die wir eben dazu brauchten, die Räume in den Banken komplett zu durchsuchen.
Aber kriegen Sie alles, was Sie brauchen? Ich meine, das liegt doch da nicht in Aktenordnern rum. Die Zahlen, die Sie brauchen, die sind doch wahrscheinlich wie in jedem Betrieb mehr oder weniger gespeicherte Daten und dann stehen sie da vorm Computer und scheitern schon am Kennwort.
Ja, genau, das ist ein Riesenproblem. Das ist, die Banken haben die Daten erstens meistens im Ausland und zweitens sind die super gut geschützt. Das heißt, anders als bei einer Dönerbude, ne, wenn eine Dönerbude geprüft wird, dann kann man die Kasse mitnehmen, wenn man denkt, die stimmt nicht und kann die auswerten. Das kann man bei einer Bank nicht, man kommt gar nicht an die Systeme ran. Das heißt, der Staat kann nicht aus eigener Kraft prüfen, ob die ordentlich arbeiten.
Ist Verkomplizierung da eigentlich Taktik? Also wenn niemand mehr versteht, was wohin läuft und wie das so geht, macht sich auch niemand mehr ran und versucht das zu durchleuten. Der Knoten ist einfach zu fest.
Exakt. Also gerade wenn das auf eine schwach aufgestellte Justiz trifft, sind natürlich solche Methoden super effektiv. alles künstlich zu verkomplizieren.
Frau Brohecker, Sie mussten sogar beweisen, dass Cum-Ex illegal ist. Und ich gebe zu, da hat mein Laienverständnis schlicht und einfach ausgesetzt, wenn sich jemand Geld erstatten lässt, das er nie bezahlt hat, dann ist das Betrug. Was gibt's da zu rätseln, zu diskutieren, verstehe ich nicht.
Ja, ich auch nicht. Mir war das auch von Anfang an klar, dass bei diesen Ausgangsbedingungen das strafbar sein muss. Nichtsdestoweniger traf man auf eine Branche, die unglaublich viel bezahlte Literatur in Auftrag gegeben hat. Man wurde also überwältigt von Auftragsliteratur, die das Gegenteil behauptet hat. Es war alles juristisch nicht schlüssig, war mir auch klar, ne? Aber man hatte einfach diese Massen von Literatur, die einfach das Gegenteil behauptet haben.
Aber das ist doch der Kern. Jemand lässt sich Geld erstatten, das er nicht ausgegeben hat. Das ist doch bei aller Komplizierung der Kern.
Genau.
Und da brauche ich doch nicht ein juristisches Studium, um zu merken, dass das Betrug ist.
Ja, Sie werden sich wundern, was Juristen, wie kreativ Juristen sein können, wenn sie eben ordentlich Geld dafür bekommen, dann kann man eben alles behaupten. Das ist natürlich auch das Selbstverständnis von Juristen, ne, dass man dann im Sinne seiner Auftraggeber, ja, es kommt drauf an, und im Sinne seiner Auftraggeber auch argumentiert. Und das ist dann eben auch sehr extensiv gemacht worden.
Sie haben mehrere Urteile erwirkt und auch bestätigt vom Bundesgerichtshof, Musterprozesse. Zugleich liegen da noch so 1700 Verfahren anhängig. Das kann kein Mensch schaffen. Gibt es auch deshalb, Frau Wohlger, solche Deals? Also du zahlst die Hälfte des Schadens und dann wird das Verfahren eben eingestellt? Sehr häufig eine Masche, wie solche Sachen beendet werden.
Ja,
nicht von Ihnen, aber generell.
Das ist richtig, das ist häufig eine Masche. Das halte ich aber nicht für richtig, weil Köln hat ja gezeigt, dass es möglich ist, zu ermitteln und anzuklagen. Es ist möglich, das zu machen. Und gesetzlich hat man ja auch gar keine andere Chance, weil wir das müssen. Und man würde bei Drogenkriminalität sicherlich nicht darüber diskutieren, dass man einen Staatsanwalt aussucht, welche drei Abnehmer er denn verfolgt und alle 250 laufen lässt. Also das ist so nicht im Gesetz angelegt.
Aber es wird ja trotzdem gerade in Wirtschaftsprozessen meistens so gehandelt. Man vergleicht sich dann, und ich dachte dann nochmal bei den Summen, um die es geht, wenn jemand 100 Millionen hinterzieht, wird geschnappt und dann heißt es, ach, du zahlst 50 und dann stellen wir die Sache ein. Es ist ja ein verdammt gutes Geschäft im Grunde.
Ja, absolut. Und das ist ja auch das, was als ungerecht empfunden wird, dass der Staat hier mit zweierlei Maß misst, dass er eben solche großen Fälle nicht genauso engagiert verfolgt wie kleinere Fälle.
Ja, aber haben Sie sich nicht auch mal angesichts von 1700 Fällen, die da noch so rumliegen, gefragt, manchmal ist es ja eine Lösung, man hat zumindest ein bisschen was, als man ist perfekt und
Schafft das
in einem Leben
nicht.
Das
ist eine Fehlvorstellung, dass das nicht möglich ist. Also diese Zahl 1700 hat, das sind übrigens nicht Verfahren, sondern Beschuldigte.
Entschuldigung.
Die polarisiert immer. Ich frage mich ehrlich gesagt, warum? Weil wenn man 36 Staatsanwälte fragen würde, die Drogenkriminalität bekämpfen, die hätten mindestens so viel Beschuldigte. Da würde man überhaupt nicht drüber diskutieren. Das ist völlig normal, dass 36 Staatsanwälte in diesen Größenordnungen ermitteln. Und das ist auch wirklich aus meiner Sicht machbar, was wir schon gezeigt haben.
Und das Geld, was letztlich fehlt, fehlt ja letztlich allen.
Genau, das fehlt uns allen. Und es ist aus meiner Sicht völlig ungerecht, wenn man hier vorschnell aufgibt.
Anne Brohr-Hilker ist bei uns zu Gast, viele Jahre Oberstaatsanwältin in Köln und als solche die Frau, die sich eben jenseits der Täter wohl am meisten mit dem Cum-Ex-Finanzskandal auskennt. Wenn Sie versuchen, in ganz wenigen Worten unterzubringen, was Cum-Ex für Sie bedeutet, warum das so ein großer Skandal ist, wie würden Sie das beschreiben? Haben Sie ein Wort dafür?
Ja, ich finde, das ist eine Ungeheuerlichkeit. Also das sprengt wirklich sämtliche Dimensionen an. Es ist ein Riesenschaden. Also man kann sich das im Kopf gar nicht mehr vorstellen, wie viele Nullen das sind, wenn man da von 40 Milliarden spricht, Cum-Cum und Cum-Ex. Und wie viele Täter da involviert sind. Also das haben wir alles nicht mitgekriegt, jahrelang. Und das ist für mich unfassbar.
Alles Nullen, die keine Bahngleise geworden sind, keine Brücken, keine Schulen, keine Kindergärten.
Richtig.
Und das Geld fehlt überall.
Absolut.
Interpretiere ich Sie falsch, wenn ich sage, letztlich haben Sie aus Gerechtigkeitsgründen gehandelt, so ganz fundamental, denn Sie hätten ja den Weg des Deals mit Tätern auch gehen können. Hätten Sie nicht so viel Geld rausgekriegt, aber vielleicht sich weniger verbaut?
Ja, das mag sein. Das wäre auf jeden Fall der einfachere Weg gewesen. Also die Täter haben oder die Verteidiger haben mir oft gesagt, warum machen sie es nicht so wie ihre Kollegen? Aber das war für mich einfach undenkbar, weil es ist einfach nicht richtig und es ist eine Riesenschweinerei. Und ich finde auch, das muss aufgeklärt werden und das Geld brauchen wir auch. Ne? Das fehlt uns ja an allen Ecken und Enden. Es gibt überhaupt keinen Grund, darauf zu verzichten.
Frau Brohilker, wir versuchen unsere Gäste ja auch immer ein bisschen kennenzulernen, ihren Weg zu verstehen. War Gerechtigkeit für Sie schon immer ein großes Thema? Immer so von klein auf an?
Ja, irgendwie schon, offensichtlich. Also man reflektiert das ja nicht von Anfang an, aber so rückblickend muss ich auch sagen, das ist wahrscheinlich meine Grundmotivation gewesen. Mhm. Ich habe mich auch immer für gesellschaftspolitische Themen interessiert. Meine Mutter war Lehrerin für Sozialwissenschaften, Politik und Geschichte. Und das hat mich immer schon als Kind fasziniert. Ich habe immer alle ihre Bücher gelesen.
War das ganz straight? Also wenn ich groß bin, werde ich Staatsanwältin und dann bringe ich die ganz großen Gauner hinter Gitter. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen.
Nee, überhaupt nicht. Ich wollte als Kind, also mein großes Hobby war Musik und ich habe auch Instrumente gespielt und hatte dann überlegt, ob ich ins Orchester gehe oder was auch immer und wollte zunächst Musiklehrerin werden.
Welche Instrumente?
Klavier und Querflöte habe ich gespielt.
Inzwischen eingestaubt oder werden noch betätigt?
Nö, werden noch betätigt.
Sie haben dann Jura studiert, auch mit der Möglichkeit, Richter zu werden. Das darf man nur mit besonders gutem Abschluss. Strafrecht hat Sie immer fasziniert, haben Sie uns vorab erzählt. Strafrecht, Strafrecht, Strafrecht. Warum?
Ach, das fand ich am spannendsten. Ne? Das, also spielen natürlich auch psychologische und auch sozialpolitische Themen eine Rolle in Strafrecht. Ne? Man muss auch Menschen bewerten. Man ist ja nah dran an den Menschen. Es ist nicht so abstrakt wie Vertragsgestaltungen oder sowas. Das fand ich persönlich immer eher langweilig. Und mich hat immer eigentlich die menschliche Komponente interessiert.
Warum hat der oder die das gemacht?
Ja, genau. Aha. Und wie kann man sie davon abhalten?
Welche Stationen auf dem Weg zur Ermittlerin im Finanzskandal haben Sie ganz besonders beeindruckt? Haben Sie vielleicht auch als Mensch mitgeprägt, der Sie heute sind?
Also ich habe, bevor ich Steuerkriminalität bearbeitet habe, war ich bei der Gnadenstelle und hatte da wirklich mit Elendsverwaltung zu tun. Also da hat man wirklich mit Menschen zu tun, die irgendwie durchs System gefallen sind, die ihr Leben nicht in den Griff kriegen und süchtig sind und so weiter und die auch wirklich dagegen ankämpfen. Und Steuerkriminelle sind so ungefähr das Gegenteil davon. Die haben natürlich super Startchancen ins Leben oft gehabt, sind super gut integriert, haben alle Möglichkeiten, haben oft Top-Unis besucht und können eigentlich alles machen im Leben und werden trotzdem kriminell. Und dieser Unterschied zwischen diesen Tätergruppen, der hat mich auch immer irgendwie getriggert. Und
Sie haben auch Wirtschaftskriminelle verhört, vernommen als Staatsanwältin. Was sind das für Typen? Die haben das doch nicht nötig finanziell, die haben doch alles.
Ja, das ist es. Das ist irgendwie ein Mysterium. Da gibt es auch ganz wenig Forschung zu, warum, was Menschen an der Stelle kriminell macht. Das sind ja auch oft auch sehr Menschen, die uns sehr ähnlich sind, die sich genauso benehmen wie wir, die so sprechen wie wir, die auch Kinder haben, die Geige spielen oder was auch immer. Das heißt, dieses Bild vom Kriminellen, was man hat, das passt gar nicht.
Der erste, der wirklich ins Gefängnis musste, weil er Strippenzieher war in dieser Sache, ein Steueranwalt, hat auch ein paar Interviews gegeben. Der kam, wirkte auf mich immer so wie jemand, der sagt, das steht uns zu oder das ist nicht explizit verboten. Also ist es erlaubt, da sind wir wieder an dem Punkt. Ist es nicht einfach klar, dass man betrügt, wenn man Geld nimmt, das man nie bezahlt hat,
ja,
also zurückbekommt?
Das ist auch klar, aber das reden sich diese Täter im Nachhinein eben schön. Man nennt das übrigens Neutralisierung, so ein psychologischer Trick, den man da anwendet, um sein eigenes Selbstwertgefühl hochzuhalten. Also man redet sich jetzt einfach schön. So, und dann kommt sowas bei raus, dass man sagt, eigentlich habe ich es ja auch verdient, ich bin super schlau, ich habe viel erreicht im Leben und das darf ich jetzt auch noch erreichen. Das ist etwas, was man bei allen wirklich beobachtet. Deswegen hat man es ganz selten mit Geständnissen zu tun.
Darf man als Staatsanwältin, als ermittelte Staatsanwältin auch mal fassungslos sein? Ich meine, es geht um Milliardenbeträge, die sind international verteilt. Es gibt Hunderte, die beteiligt sind. Aber man hat ja schon den Eindruck, Finanzstraftaten können sich echt lohnen. Sie müssen einfach nur groß genug sein.
Ja, also fassungslos war ich das erste Mal an einer Stelle, als mir durch die Aussagen der Kronzeugen klar wurde, dass das eine ganze Branche ist. Und zwar eine Riesenbranche der internationalen Investmentbanken, die über Jahrzehnte die Kassen ausgeplündert haben. Das haben ja auch viele Kronzeugen bestätigt, dass das ihre Arbeitsplatzbeschreibung war, die Kassen der Staaten auszuplündern. Und das hat mich schon fassungslos gemacht, dass wir es hier eigentlich mit einer Elite zu tun haben, die so massenhaft kriminell geworden ist.
Durch diese Kreislaufwirtschaft, in der eigentlich mehr oder weniger alle internationalen Banken drinstecken, Investmentbanken. Es gibt doch Aufsichtsräte. Also Friedrich Merz war lange im Aufsichtsrat von einer Investmentgesellschaft. Ich meine, haben die das auch alle nicht gemerkt? Nicht merken wollen?
Ja, das muss man natürlich im Einzelfall prüfen, woran das lag.
Spricht man muss, die Juristin.
Ja, ich will ja auch jetzt nicht ja alle pauschal verdächtigen, ne? Und man muss auch sagen, dass die Täter natürlich das sprachlich gut kaschiert haben, was sie da machen. Also die haben dem Ganzen, die haben natürlich nicht gesagt, wir machen die Steuerhinterziehung, sondern hatten da lustige Namen für.
Mhm. Also ich habe gehört, Dividenden können auch Ferien machen zum Beispiel.
Ja, genau. Also das war so der Slang, ne? Dividend Holidays. Mhm. War so ein Slang, ne?
Oder ist das auch diese Verkomplizierung? Also, dass zum Beispiel jemand, der im Aufsichtsrat sitzt, es selber nicht mehr kapiert und dann seinen Haken drunter macht und sei es nur, um seine Ruhe zu haben?
Also die Frage ist, wie stark sich der Aufsichtsrat denn tatsächlich dafür interessiert, was eine Bank so macht.
Eben.
Ne? Und ob da wirklich konsequent auch nachgefragt worden ist. Und wie das im Einzelfall war, das war sicherlich unterschiedlich von Bank zu Bank.
Ich bin nicht zufrieden damit, wenn wie in Deutschland Finanzkriminalität verfolgt wird. Der Satz blieb hängen. Anne Brohilke hat ihn im Frühjahr gesagt, als sie als Oberstaatsanwältin von Köln vielleicht auch ein bisschen desillusioniert hinschmiss, den Beamtenstatus aufgab und inzwischen bei der NGO Finanzwende arbeitet. Frau Brohilke, was müsste denn passieren, damit es besser geht?
Ja, die Justiz müsste sich deutschlandweit besser aufstellen im Kampf gegen Finanzkriminalität, brauchen da mehr und vor allen Dingen auch besser geschultes Personal. Die müssen ausreichend Zeit bekommen, dass sie überhaupt erstmal Fachexpertise aufbauen. Im Moment wird das Personal viel zu oft ausgetauscht und jeder fängt wieder von Null an.
Und also das heißt, ein Kollege arbeitet sich da ein und mit dem Moment, wo er wirklich Land sieht,
wird er wieder ausgetauscht. So sehen das die Personalentwicklungskonzepte von ganz vielen Behörden vor, nicht nur im Justizsektor, auch im Bereich Finanzen, überall ist das so. Es ist gut in Zeugnissen, wenn man viel macht, also wenn man viel unterschiedliche Dinge macht, deswegen wird man dauernd ausgetauscht. Und das ist natürlich das Gegenteil davon, was man braucht, damit man überhaupt mehr Erfahrungswissen aufbaut, damit man in der Lage ist, den Ressourcen der Finanzlobby überhaupt noch was entgegenzusetzen.
Also mehr Leute, die haben Sie ja nach langem Fordern, Bitten, Wünschen und Verhandeln in Köln auch bekommen, hätte man sagen können, ist gut.
Also mehr Leute und besser geschultes Personal, also dass diese auch die Zeit bekommen und nicht so oft ausgetauscht werden. Mhm. Und dass es auch keine Zersplitterung der Zuständigkeiten mehr gibt, so wie das im Moment ist. Wir haben ja in Deutschland oder bei uns ein föderalistisches System, das sind Doppelstrukturen zwischen Bund und Ländern. Und da steht man sich auch oft gegenseitig auf den Füßen.
Lassen Sie mich da mal einhaken. Föderalistisches System, das Problem Cum-Ex ist ein internationales, ist kein deutsches. Mhm. Tun sich andere Länder leichter damit um zu gehen? Kriegen die wieder mehr Geld an Land?
Ja, also so ganz einfach ist das nirgendwo, weil überall der Einfluss der Finanzlobby natürlich sehr stark ist. Aber man sieht schon den politischen Willen in anderen Ländern. Zum Beispiel in Frankreich ist eine Spezialstaatsanwaltschaft gegründet worden zur Verfolgung von Cum-Cum- und Cum-Ex-Straftaten. Und die haben eben dann auch flächendeckend alle Banken in Frankreich durchsucht.
In Deutschland hat man auch eine Behörde, eine Abteilung, ich weiß es nicht genau, auch gegründet. Das ist ja,
nur bei einer lokalen Staatsanwaltschaft, die für einen bestimmten Bereich zuständig ist, örtlich. Dieses Problem ist eigentlich da falsch verortet. Das müsste auf Bundesebene.
Und mehr Personal. Wie realistisch sind diese Forderungen? Es müssen ja auch Leute da sein, die das können, ganz schlicht.
Ja, das ist richtig. Also es müsste mehr Personal eingesetzt werden, die dauerhaft eingesetzt werden. Wenn man dauerhaft da ist, dann braucht man natürlich insgesamt nicht so viele Leute, als wenn diese dauernd ausgetauscht werden. Diese Gruppe müsste auf Bundesebene verankert werden, damit sie eben auch deutschlandweit zuständig ist und es nicht da Zuständigkeitsdoppelungen gibt.
Ich möchte nochmal anspielen auf die 1700 Fälle, die da noch rund warten. Und da haben Sie vorhin gesagt, naja, das ist eigentlich so ungewöhnlich nicht. Aber wenn man das hört, da kann man ja ganz mutlos werden. Wie soll das gehen? Das schafft man in einem Leben doch nicht. Nein. Auch nicht zu mehreren, auch nicht zu 20.
Nein, das sehe ich nicht so. Also das ist schon machbar, wenn man sie denn lässt. Aber die Frage ist, ob eine lokale Staatsanwaltschaft wie Köln dauerhaft die Ressourcen hat, Fälle für ganz Deutschland aufzuarbeiten. Das ist eigentlich dort falsch verankert. Und es gibt auch keine zentrale Ermittlungseinheit. Nicht? Das Bundeskriminalamt ist dafür nicht zuständig, sondern es liegt lokal lokale Behörden. Und das ist alles falsch verortet. Das müsste eigentlich auf Bundesebene.
Sie haben gesagt, Ihre ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Staatsanwaltschaft Köln, die mit Ihnen gearbeitet haben, die könnten das auch ohne Sie weiterführen. Nachsatz, wenn man sie lässt. Das fand ich interessant. Lässt man sie denn?
Ja, das hoffe ich. Also ist natürlich schwer für eine lokale Staatsanwaltschaft dauerhaft diese Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Aber angesichts dieses enormen Schadens und das Interesse der Allgemeinheit, was natürlich über Lokalpolitik hinausgeht, ist natürlich da, dass wir das Geld wieder reinholen.
Aber wenn man sie lässt, impliziert nicht nur lange und mehr, sondern impliziert auch Rückendeckung von der eigenen Abteilung bis zur Politik.
Ja.
Das klingt für mich enorm skeptisch, wenn man sie lässt.
Ja, politische Rückendeckung ist natürlich auch von den politischen Entscheidungsträgern abhängig. Mhm. Und die agieren mal so, mal so. Und deswegen hoffe ich, dass jetzt im Moment oder die Zukunft eben auch zeigen wird, dass dieser Apparat in Köln weiterhin gestärkt wird.
Ich kenne die Täter und weiß, wie sie arbeiten. Auch ein Anne-Brohilker-Satz, der mir begegnet ist beim Vorbereiten. Inzwischen sind Sie ja eine internationale Berühmtheit in Ihrem Fach für diese Ermittlungen. Da macht das keiner mehr, aber hat je mal eine Kanzlei angeklopft von der in Anführungsstrichen Gegenseite und dann gesagt, Frau Brohilker, Sie wissen doch, wie es geht, wir könnten Sie gut brauchen in unserer Kanzlei, bei uns können Sie auch viel mehr Geld verdienen. Gab es sowas?
Nein, tatsächlich gab es das nicht. Es hätte aber auch keinen Zweck gehabt, weil ich das absolut nicht gewollt hätte.
Ja, das glaube ich Ihnen, aber ich meine, es ist doch auch in Ihren Ermittlungen so gewesen, dass Leute, die von der Steuer kamen, die vom Finanzamt kamen, dann plötzlich auch Gesetze beraten haben, die dann genauso drin standen, wie sie sich das vorstellten. Und andere haben es achselzuckend abgenickt, weil sie es nicht verstanden haben. Es ist doch das ist doch auch ein Kreislauf.
Ja, das passiert schon öfter, dass Leute aus dem öffentlichen Sektor in die Privatwirtschaft wechseln und dann eben oft auf die andere Seite, so dass jemand wechselt wie ich, sozusagen auf der gleichen Ebene bleibt, also gegen die Finanzkriminalität kämpft. Das passiert nicht so oft. Also wenn mir jemand ein Angebot gemacht hätte, hätte ich es aber auch nicht angenommen. Aber es hat auch keiner ein Angebot gemacht, wahrscheinlich.
Die kannten Sie schon.
Ja, wahrscheinlich war das klar.
Aber wie entmachtet man denn eine Lobby, die doch überall ist? Also es hat sich herausgestellt, dass die Bankenlobby eben sogar an Gesetzen mitgeschrieben hat, wie man mit Cum-Ex am besten umgeht.
Ja, es gibt schon Möglichkeiten, den Einfluss zu begrenzen, indem man den in die Öffentlichkeit bringt, ne? Indem man dieses Feld nicht den angeblichen Experten überlässt, sondern die öffentliche Debatten darüber anstößt. Wir haben ja auch, immerhin hat es das ja schon geschafft, wir haben ja mittlerweile auch ein Lobbyregister und da kann man eben auch viele Entwicklungen ablesen. Zum Beispiel, dass die Finanzlobby der stärkste Lobbyakteur ist, noch vor der Automobilindustrie und der Pharmaindustrie.
Vor diesem Hintergrund und vor 10 Jahren Ermittlungsarbeit in Köln. Wenn Sie Bilanz ziehen, was Sie an Aufklärung, an Anklage geleistet haben in Ihrer Zeit als Staatsanwältin, was ist für Sie, ich sag mal, Ihr wesentlicher Erfolg?
Also der wesentliche Erfolg ist, dass wir es geschafft haben, die Fälle vor Gericht zu bringen und die auch alle gewonnen haben, also die Kronzeugen zum Reden gebracht haben und dann eben auch die Fälle gewonnen haben, sodass sich damit auch eine klare Rechtsprechung herauskristallisiert hat und die Lobby jetzt nicht mehr behaupten kann, das Ganze sei irgendwie unklar.
Und die Kehrseite, Ihr größter Misserfolg, wenn ich das auch fragen darf?
Ach, weiß ich nicht, also fällt mir jetzt gerade gar keiner ein.
Anne Brohilker ist unser Gast, gewesene Oberstaatsanwältin in Köln, jetzige Geschäftsführerin bei Finanzwende. Frau Brohilker, ich habe mich beim Vorbereiten auf diese Sendung die ganze Zeit gefragt und jetzt frage ich Sie es doch. Können Sie mit Ihrem Wissen und mit Ihrer Erfahrung den Grundsatz noch unterschreiben, vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich?
Ja, so sollte es vor dem Gesetz sein. In der Praxis ist es oft nicht so, gerade nicht im Bereich der Finanzkriminalität, wo die Ressourcen zwischen Staat und Finanzlobby eben so ungleich verteilt sind. Es gibt auch ein Buch von Ronen Steinke, dessen Titel sogar lautet, vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, der auch viele Fälle aufzeigt, wo es eben nicht funktioniert in der Praxis. Und das müssen wir ändern, damit das Vertrauen in den Rechtsstaat nicht untergraben wird.
Ja, aber dann ist es doch eigentlich schon ziemlich untergraben, wenn man das nicht mehr so sagen kann.
Also in vielen Bereichen funktioniert der Rechtsstaat, das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Mhm. Das ist sicherlich anders als in Südamerika. Aber in einzelnen Bereichen funktioniert es eben nicht. Und das ist wichtig, damit eben die Allgemeinheit auch nicht das Vertrauen verliert in die staatlichen Institutionen.
Wenn man so intensiv wie Sie ermittelt hat über 10 Jahre in diesem Finanzskandal, kommt man überhaupt noch zu Atem? Hat man noch ein Leben oder lässt einen das nie los? War das bei Ihnen?
Also es lässt mich schon nicht los, das ist richtig, das beschäftigt mich schon dauerhaft, aber natürlich habe ich auch ein Privatleben, sonst hält man das auch nicht durch.
Der Vormittag ist gerade erst angebrochen, was machen Sie heute noch?
Ach, noch vieles. Ich fahre ja gleich zurück in die Geschäftsstelle und habe da noch viele Gespräche und freue mich auf die Arbeit dort.
Frau Brohege, wir wissen inzwischen, dass Sie vieles auch nicht sagen dürfen. Ich bedanke mich sehr für das, was Sie gesagt haben, für den Einblick, den Sie uns gaben. Und als Steuerzahlerin bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es so gut ist, dass Sie Ihre bisherige Aufgabe nicht mehr weiterführen. Aber ich wünsche Ihnen für die neue Aufgabe ja von ganzem Herzen alles Gute und bedanke mich für den Besuch hier im Studio bei Ihnen.
Ja, vielen Dank.